Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Kapitalmärkte werden komplexer, schneller und auch technologischer. In diesem Spannungsfeld entscheidet nicht nur Erfahrung, sondern auch Forschung. Es geht um die Verbindung von Theorie und Praxis, um die Frage, wie man aus wissenschaftlichen Erkenntnissen konkrete Investmentstrategien ableitet und natürlich, wie man zu diesen Entscheidungen kommt. Das Kepler Research Center steht genau dafür: Innovation, Bildung und Networking. Für den Anspruch, das können wir auch und in manchen Bereichen vielleicht sogar, das bieten nur wir. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Chief Investment Officer einer der größten Fondsgesellschaften Österreichs, mitverantwortlich für über 20 Milliarden Euro Anlagevolumen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Uli Krämer. Herzlich willkommen, lieber Uli. Danke für deine Zeit.
Lieber Jo, ebenso. Der Dank ist auch auf meiner Seite. Herzlichen Dank für viele Jahre, die uns in unterschiedlichen Settings verbinden. Dass wir uns mal in dieser Form verbinden, finde ich umso schöner.
Ja, gefällt mir auch. Für die Zuhörer vielleicht, der Uli und ich, wir haben, ja, darf ich sagen, schon über 20 Jahre an den unterschiedlichsten Stellen uns getroffen, sehr, sehr viele gemeinsame Kundenveranstaltungen gemacht und viele tolle Erfahrungen gesammelt. Und so durfte ich auch ein bisschen dabei sein bei dem Erfolgsweg, den Kepler eingeschlagen hat, denn der ist echt beeindruckend. Ich glaube, mit über 20, mir sind es fast 24, stimmt das?
Ja. 25.
Oh, Entschuldigung. Über Nacht? Nein, 25 Milliarden, das ist schon auch eine unfassbare Zahl, wenn man weiß, was die größte Fondsgesellschaft in Österreich an Assets under Management hat. Soweit seid ihr da gar nicht mehr entfernt. Gratulation für den Weg.
Vielen Dank.
Lass uns einsteigen, Uli. Vielleicht ist es auch ganz spannend, wenn du unseren Zuhörern mal mitteilst, wie dein Weg bis hierhin gewesen ist. Wie bist du Chief Investment Officer dieser erfolgreichen Fondsgesellschaft geworden?
Ja, begonnen hat es damit mit einem ehemaligen Fußballfreund. Ich habe Volkswirtschaft studiert und dieser Leiter des damaligen Handels in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich hat gemeint, er bräuchte mal einen Volkswirten in seiner Abteilung. Da ist er dann auf mich gestoßen. Interessanterweise war ich dann in der Raiffeisen-Organisation Oberösterreich der zweite Volkswirt. Der erste war der Personalchef, der mich eingestellt hat. Also von daher spannender Einstieg. Ich war dann Trainee und bin dann 1998 in die neu gegründete Kepler Fonds KAG hineingekommen. Bin gemeinsam mit noch 10 anderen in der KAG Gründungsmitglied. Wir sind noch dort.
Und alle 10 sind noch
dort. Also ich sage mal von 13 sind wir noch 10 dort. Ich habe einmal Kepler repräsentiert, wo, und da habe ich von Keplers damals noch 11 gesprochen, angelehnt an Oceans 11. Keplers 11, jetzt Keplers 10, nach gewissen Pensionierungen, auch ich werde älter, habe ich, wie gesagt, auch das zeichnet uns aus, Punkt 1. Eingestiegen bin ich als Leiter des Anleihenmanagements, das ist mir anvertraut worden. Im Nachgang betrachtet, durchaus mutig, sage ich einmal, für einen damals noch jungen Mann. Und seit 2014 bin ich Leiter des gesamten Portfolio-Managements, also Aktienteam, ein Rententeam, Asset Allocation Team und weitere Teams im Laufe der Zeit hinzugekommen, Nachhaltigkeit und Investment Policy. Also von daher in gewisser Form klassische Karriere, die man auch mir ermöglicht hat.
Das ist schon auch spannend, das trifft man ja kaum noch heutzutage, muss man ehrlich sein, dass man Leute trifft, die so lange und auch noch Gründungsmitglied sind. Gab es da eine Personalnummer? Hast du die Personalnummer 1 oder weißt du das gar nicht?
Die ist 4204.
Oh, also,
wie sich die zusammensetzen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Sehr spannend, sehr spannend. Und dazu muss man auch noch sagen, Kepler ist ursprünglich mal sehr regional gewesen. Also Oberösterreich war so euer Home-Turf, kann man sagen. Und sehr lustig, dass ich euch in den letzten Jahren auch immer häufiger in Deutschland getroffen habe und auch sonst in anderen Bundesländern in Österreich. Das heißt, ihr habt richtig von Oberösterreich aus sagen wir mal, Österreich und auch Deutschland erobert, kann man sagen. Ja.
Unter Anführungszeichen. Vielleicht einmal, was auch spannend ist und auch zum Thema von heute passt, wie ist überhaupt zum Namen Kepler gekommen? Wir waren natürlich diese regionale Gründung, aber wir wollten nicht als regionaler Asset Manager von Anfang an nur situiert werden. Das heißt, wir haben noch einen Namen gesucht, der sowohl die Regionalität als auch potenziell Internationalität ausstrahlt. Und auch wieder zum Connex, zum Kepler Research Center, Johannes Kepler, Astronom, hat unter anderem in Linz gearbeitet. Und diesen Anspruch von Anfang an, unserem Namensgeber in einem gewissen Sinn gerecht zu werden mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund, das hat im Grunde genommen wirklich funktioniert und ist wirklich in der DNA von Kepler drinnen.
Okay, stark. Und ich finde dieses Kepler Research, ich habe mich in der Vorbereitung unseres Gesprächs tatsächlich sehr, nicht sehr, aber einigermaßen intensiv damit beschäftigt und bin da mal reingestiegen. Und ich finde es total wichtig und total spannend, was ihr da macht. Und deswegen sag doch mal in einem Satz, warum habt ihr das gegründet? Weil es gibt unzählige Fondsgesellschaften auf der Welt und nur ganz, ganz wenige sagen tatsächlich, wir gucken uns auch die Forschung an und wir schauen uns mal das Gesamtpaket noch ein bisschen genau an. Die managen alle sehr erfolgreich Geld, aber eben nicht darüber hinaus. Wie kamt ihr da drauf, das zu gründen?
Im Endeffekt um das, was wir de facto seit Beginn unserer Kapitalanlagegesellschaften machen, strukturierter aufzusetzen, nach außen hin sichtbarer zu machen. David Striegel, der Leiter des Aktienmanagements, hatte diese Idee. Er ist zu uns gekommen, hat sich das angeschaut und hat gesagt, das machen wir noch besser als bisher. Und das war eine super Idee.
Und da fließt dann auch relativ viel, um nicht zu sagen fast alles, was ihr an Know-how mitbringt, da ein. Und was aber noch besonders spannend ist, es heißt ja Innovation, also Forschung, Networking ist ein Aspekt. Und erklär mir doch mal, ist es ein Think Tank oder ist es ein Forschungslabor oder ist es eine Kombination aus allem so ein bisschen? Kannst du das ein bisschen kategorisieren?
Es ist tatsächlich vom bis. Einerseits, dass wir aktuelle Kapitalmarktthemen beleuchten bzw. beleuchten lassen, indem wir, das beginnt tatsächlich, dass Praktikanten, die zu uns kommen, Research Paper erhalten von uns, die sie dann selbstständig oder mit Unterstützung strukturiert zusammenfassen und am Ende präsentieren. Da sitzen dann gerade letzte Woche sitzen zwei Praktikanten mit ihren Forschungsergebnissen bei uns und präsentieren uns das und müssen Rede und Antwort stehen. Und wir lernen als Fondsmanagement, lernen wir, was tut sich aus diesen aktuellen Research-Papern heraus. Eine Schiene. Zweite Schiene, dass wir Masterarbeiten vergeben mit Themen, die uns interessieren. Dass wir Doktorarbeiten vergeben mit Themen, die hineinpassen, vielleicht nicht immer eins zu eins passgenau, aber damit bleiben wir am Puls der Zeit und bieten auch jungen Leuten Entwicklungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, sich zu präsentieren innerhalb von Kepler, aber natürlich auch außerhalb. Also wie du gesagt hast, das ist Research, Think Tank, Neuentwicklungen, aktuelle Entwicklungen zusammenfassen und das Ganze möglichst strukturiert.
Und das führt dann zu einem weiteren Punkt, den ihr auch den ihr auch identifiziert habt, das ist Networking. Weil es führt ja dazu, dass ihr jungen Leuten, Talenten, Absolventen, Hochschulbesuchern etc. die Möglichkeit gebt, auch mit euch gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und das führt natürlich auch unweigerlich zu einem Pool an Leuten, die ihr kennenlernt, die ihr wahrscheinlich möglicherweise auch mal schätzen lernt und von denen ihr dann auch sagt, das könnte doch vielleicht jemand sein, der auch für Kepler arbeiten könnte. Ist das unter Netzwerk so richtig verstanden oder ist das?
Es ist ein wesentlicher Aspekt, ohne jetzt da jetzt die genaue Zahl zu haben, aber wahrscheinlich 25-30% aller aktuellen Manager bei Kepler haben einmal in Form eines Praktikums hineingeschnuppert in die Investmentwelt, aber auch, sage ich mal, in die Kepler-Welt, weil da bringt jedes Unternehmen seine eigene Duftnote zusammen und da kann man innerhalb eines Praktikumszeitraums wunderbar schauen, ob man miteinander kann. Also wie gesagt, das ist die eine Form, die du erwähnt hast, dieses Netzwerken. Und in weiterer Form geht es natürlich auch Kepler-Kapazitäten, Kepler-Notwendigkeiten zu vernetzen mit der Wissenschaft. Wir arbeiten da schon viele Jahre mit Professor Kocker von der Kepler-Universität zusammen im Bereich Behavioral Finance. Seit einigen Jahren jetzt inzwischen auch schon mit Professor Bodenhofer von der FH Hagenberg im Bereich der künstlichen Intelligenz. Zweites Netzwerk.
Ganz kurz dazu für die Zuhörer. Mit Uli Bodenhofer habe ich tatsächlich vor knapp einem Jahr schon mal einen Podcast gemacht. Müsste Folge 3 oder 4 gewesen sein. Hört mal rein. War ein sehr, sehr spannender Podcast zu dem Thema künstliche Intelligenz und der Unterüberschrift, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Insofern, das war wirklich eine tolle Erfahrung und auch Professor Kocker kenne ich seit vielen Jahren. Wir haben auch viele gemeinsame Geschichten gemacht und Behavioral Finance ist sicherlich ein Gebiet, das extrem spannend ist, aus verschiedenen Aspekten heraus.
Das lohnt sich tatsächlich, da hinein zu stechen, weil man glaubt gar nicht, in welche Fallen, unter Anführungszeichen, man auch als erfahrener Investor hineintreten kann. Und sich dessen immer wieder bewusst zu werden, da hilft uns Professor Kocker und seine Erkenntnisse und seine strukturierte Herangehensweise. Also wie gesagt, um zurückzukommen, es ist das zweite Netzwerk, das wissenschaftliche Netzwerk und ein Netzwerk, was wir in weiterer Folge aufbauen wollen, fördern wollen, ist natürlich auch das Netzwerk hin zu unseren Kunden, bestehenden Kunden, neuen Kunden und sonstige Unterstützer in diesem Bereich. Da wollen wir auch in Zukunft aktiver werden. Also dann daher ein Multinetzwerk-Ansatz letztendlich, um eben die Marke Kepler, was es schon einmal gegeben hat, intern, extern einfach deutlicher zu verankern.
Und das ist auch, nur um das nochmal klar zu machen, in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Universitäten wird das gemacht.
Ganz genau.
Und da wird das Know-how mit eingebracht in das gesamte Konstrukt. Und daraus entstehen dann eben Ideen, Erkenntnisse, Klarheit über die eine oder andere Geschichte.
Ganz genau.
Klasse. Lass uns, Uli, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, lass uns doch mal in ein konkretes Beispiel gehen. Weil ihr veröffentlicht ja an der einen oder anderen Stelle auch, oder ist der Plan auch, Sachen zu veröffentlichen. Es kommt immer ein bisschen ganz darauf an, wie das auch in die Zeit passt etc. Aber an was arbeitet ihr da konkret aktuell? Gibt es da was, was du mit uns teilen darfst?
Zum Beispiel haben wir eine Doktorarbeit begleitet, wo es um das Thema gegangen ist im Bereich Unternehmensanleihen, zunächst High Grades bzw. auch High Yield, ob es einen Unterschied in der Bepreisung macht, ob die oder von den Spreads her das Anleihen, die höhere Kurse haben, im Schnitt höheren Preis haben oder höheren Spread haben, so muss ich sagen. Und das ist insofern interessant, weil natürlich das Ausfallspotenzial von Unternehmensanleihen, die höhere Kurse haben, von 110 auf 40 ist ein weiterer Weg als von 90 auf 40. Und das hat sich tatsächlich akademisch nachweisen lassen. Einen Eindruck, den wir schon hatten und wo wir natürlich jetzt noch stärker darauf achten, entsprechende zusätzliche Renditaufschläge, Risikoaufschläge zu fordern, wenn wir zum Beispiel auch in Bereiche hineingehen, die etwas eingeschränkter liquide sind. Das ist ein Punkt. Im Bereich der KI-Forschung und Einsatz sind wir gerade dabei zu untersuchen, ob man eine Art Risikomodell, Vorhersage für Krisen im Bereich Emerging Markets Anleihen uns ermöglichen. Und das sind auch momentan aktuelle Forschungen, die wir im Rahmen des Kepler Research Centers unternehmen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, jetzt ganz unabhängig von den einzelnen Forschungsaufträgen, in Anführungsstrichen, ist das Ziel natürlich auch immer, herauszuarbeiten, was bedeutet das für mich in der Praxis? Also für mich als Portfolio-Manager, für mich, also für dich als CIO, was hat das für Auswirkungen auch tatsächlich auf die Portfolios und die Gelder, die ihr für die Kunden managt?
Ja. Man kann natürlich sehr zwischen Grundlagen und angewandter Forschung, und in einem gewissen Sinn sind wir näher an dieser angewandten Forschung, sage ich jetzt einmal. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen rein akademischer Sicht auf die Welt und rein anwendungsorientierter Sicht. Spannende Geschichte diesbezüglich: einer unserer Doktoranden hat gemeinsam mit jemandem von einer New Yorker Universität einen Teil seiner Doktorarbeit dafür verwendet, nachzuweisen, dass diese in der akademischen Welt postulierte Sicht, dass Cross-Currency-Basis-Swaps, die Spreads, dass man das nicht wegarbitrieren kann oder in diese Richtung, hat er widerlegt de facto. Das ist dann tendenziell, sage ich mal, mehr Grundlagenforschung, die aber zeigt, dass jemand, der, sage ich mal, Praktiker ist am Kapitalmarkt, hat sich ohnehin nicht vorstellen können, aus meiner Sicht heraus, dass man am FX-Markt irgendwas nicht wegarbitriert. Also ist der liquideste Markt der Welt.
Ja, ein FX-Markt, also FX für die Hörer, die das nicht wissen, ist der Währungsmarkt. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen auf der Welt, die der festen Überzeugung sind, dass man Währungen als eigene Anlageklasse sehen kann, die man entweder long oder short geht oder hedged oder nicht hedged. Und das ist ganz spannend, wenn man das beobachtet. Und ich hätte auch das Gefühl, dass das ein schwieriges Unterfangen ist. Auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder sehr viele Menschen, die das dennoch tun. Das hat manchmal auch ein bisschen was tatsächlich mit einem Standort zu tun, in dem man sich befindet. Also es gibt sehr viele Europäer, die dürfen zum Beispiel kein US-Dollar-Exposure haben. Und das führt dazu, dass sie automatisch, wenn sie US-Dollar-Papiere kaufen, diese Bero glattstellen müssen, um das ganz vereinfacht mal zu sagen. Und wovon du gerade gesprochen hast, ist natürlich eine sehr wissenschaftliche Weiterentwicklung und Abhandlung, wie man das einsetzen kann oder auch nicht. Unterm Strich kommt meistens dabei raus, dass es nichts bringt.
Punkt.
Das wollte ich nur noch mal sagen, damit wir die Leute auch abgeholt haben, was mit diesem FX-Swap, arbitrieren etc. Gemeint war. Ja.
Was ich damit zeigen wollte oder sagen wollte, wir beschäftigen uns auch damit, aber dann natürlich mehr auf der angewandten Seite zu Hause, wo man dann konkret Dinge und Vorgehensweise in Portfolios gießt, um dort die Wertentwicklungen entsprechend zu unterstützen, aber dort etwas zu tun, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, sage ich jetzt einmal.
Verschafft auch Sicherheit, ne? Übrigens.
Also uns und unseren Kunden, die wissen, warum wir etwas machen. Mhm. Oder auch, natürlich mindestens so wichtig, warum wir etwas nicht machen.
Exakt. Und ich weiß, wir haben in einem Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr aktuell euch mit dem Thema Private Markets auch beschäftigt habt. Das Kepler Research Center, ihr habt euch aktuell auch mit einem Thema beschäftigt, was, glaube ich, fast im Moment der größte heiße Scheiß ist, der so in unserer Branche rumschwirrt. Das sind Private Markets. Wie kamt ihr auf das Thema?
Im Grunde genommen einfach, weil es so heiß ist. Und wenn etwas heiß ist, dann reizt uns das, da mal genauer drauf zu schauen. Weil letztendlich eine Asset-Klasse, die bislang, sage ich mal, mehr im Verborgenen unter Anführungszeichen existiert hat und jetzt immer mehr in das Licht der Öffentlichkeit drängt und die Reichweite für das Investieren erweitern soll, da gilt es besonders hinzuschauen. Und wenn etwas medial ganz stark in der Auslage steht, gilt es doppelt hinzuschauen.
Das ist ein ganz spannender Aspekt, weil die Branche spricht von der Demokratisierung der Private Markets, heißt im Grunde nichts anderes, als dass man dass man Anlageklassen, die vor wenigen Jahren ausschließlich institutionellen Anlegern geöffnet war, auch dem breiten Markt zur Verfügung stellen möchte. Und dabei gibt es natürlich unterschiedliche Facetten, die man berücksichtigen muss. Und ich glaube, das Kepler Research Center hat sich das in einzelnen Stufen mal etwas genauer angeschaut und hat die unterschiedlichen Aspekte dieser Investitionen betrachtet. Das geht mit Liquidität los beispielsweise. Also wie liquide sind denn eigentlich diese Anlagen? Und dann unterschiedliche Dinge betrachtet. Gibt es eine Erkenntnis, die du besonders mal rausheben möchtest aus dieser wissenschaftlichen Analyse und Arbeit?
Im Grunde genommen kann man es anhand einer Münze darstellen. Ich sage einmal, eine Münze hat zwei Seiten. Auf einer Seite ist eine Zahl abgebildet, die den Wert repräsentiert, und auf der Rückseite hat irgendeine Art Symbol. Jetzt stellen wir uns vor, die Vorderseite, wie Zahl draufsteht, ist das, das, was man verdienen kann, die Schönheit, die Möglichkeiten in diesem Bereich. Und dieser Bereich wird sehr stark betont. Aber wir wissen, eine Münze hat auch eine Rückseite. Und dort steht das Kleingedruckte, etwas, was man vielleicht nicht so gern hören möchte, was nicht so im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. Und da war es uns wichtig, das zu beleuchten. Weil wenn wir über eine Veranlagungsklasse sprechen, auch intern ganz stark, aber natürlich auch extern, man ist natürlich verleitet als Asset Manager, das, was gut ist und wunderbar funktionieren kann, in den Vordergrund zu stellen, ohne die potenzielle Kehrseite, Risiken, die einhergehen mit dieser Veranlagung, auch zu betonen. Und da sind wir unserer Ansicht nach sehr, sehr fair, auch unseren Kunden gegenüber, beide Seiten einer solchen Münze, dieser Medaille darzustellen. Und letztendlich gibt es das natürlich auch in Private Markets.
Dann lass uns doch so eine Münze mal kurz ein bisschen genauer anschauen. Wir müssen jetzt nicht jeden Aspekt dieser Anlageklassen uns anschauen, aber nehmen wir doch mal einen Aspekt raus. Welcher wäre der spannendste deiner Meinung nach?
Nehmen wir Private Equity, die kann man schön vergleichen mit öffentlich notierten Aktiengesellschaften.
Und Private Equity, nur um das auch den Zuhörer klar zu machen, es gibt so eine Entwicklung von Investitionen. Venture Capital ist das, wenn man ganz früh in ein Unternehmen investiert, was nicht public ist, also was nicht börsennotiert ist. Man hat eine Idee, die man vorgestellt bekommt von einem Jungunternehmer, von einem Unternehmer, von einem Startup, und der will die Idee umsetzen, braucht dafür ein bisschen Geld. Und wenn man da ganz früh dran ist, nennen wir das Venture Capital. Und wenn man ein bisschen später dran ist, wo die ersten Venture Capital Investoren schon dabei sind, dann kommen wir in den Bereich Private Equity. Ist das korrekt, was ich sage?
Genau in die Richtung, und dann später sind wir noch im Buyout-Bereich und dann...
Und dann sind wir im Public-Bereich irgendwann. Ja, das ist also die Wertschöpfungskette sozusagen.
Ja.
VC, Venture ganz früh, PE, Private Equity ein bisschen später, Buyout noch ein bisschen später und Public dann ganz zum Schluss. Okay, Private Equity haben wir dann damit schon mal festgelegt. Was gibt es da für Dinge, die man beachten muss als Investor?
Im Grunde genommen, die klassische Idee ist, dass man einen Teil seines Kapitals, wie hoch auch immer diese Kapitalsummen sind, früher eben, wie du gesagt hast, nur institutionellen Investoren vorbehalten, also das heißt sehr, sehr hohe Summen. Und die Idee ist, dass wenn ich dir zum Beispiel, du bist mein Private Equity Investor, ich gebe dir das Geld, du suchst für mich an den privaten Märkten entsprechende Zielunternehmen aus, und im besten Falle nach einer gewissen Zeit kannst du diese Zielunternehmen wieder verkaufen und das Kapital, das ich dir zur Verfügung gestellt habe, läuft wieder zurück. So, das ist einmal die Idealvorstellung. Für mich ist es wichtig, als Investor zu wissen, dass dieses Kapital in der Regel 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre gebunden ist. Und natürlich in der Regel wird das Kapital nicht auf einmal investiert, sondern immer wieder Unternehmen 1, 20%, Unternehmen 2, 20% wird abgerufen. Das heißt, ich muss dieses Kapital vorhalten. Was mache ich denn damit in der Zwischenzeit? Ich muss ja immer wieder damit rechnen, dass dieses Kapital dann von dir abgerufen wird, um investiert zu werden.
Also das ist aber schon mal ein wichtiger Punkt, dass die Menschen das verstehen. Du stellst Kapital zur Verfügung, was aber nicht auf einmal abgerufen wird,
genau,
sondern nur, wenn derjenige, der auf der Suche nach interessanten Investitionsmöglichkeiten,
genau,
der auf der Suche ist, herausfindet, Achtung, Uli, ich habe jetzt was, was interessant ist. Komm, nimm mal 20% von dem Geld und das investieren wir jetzt.
Genau. Das ist, okay. Das ist einmal eine Grundsatzidee dieser Vorgangsweise.
Und führt dazu, dass der Rest des Geldes ja erstmal irgendwo liegt.
Ja, den muss ich irgendwie veranlagen. In der Regel kurzfristig, weil ich ja unter Anführungszeichen täglich damit rechnen muss, dass es entsprechend abgerufen wird. Dann ist natürlich eine weitere Frage, was ist denn tatsächlich wert, was du für mich investiert hast? Wer sagt, das ist 100 wert, wie es gekauft worden ist, 80, 120? Also wie gesagt, diese Bewertungsthemen stellen sich im Private Equity im Vergleich zur öffentlich notierten Aktiengesellschaft viel, viel mehr. Am öffentlichen Märkten weiß ich tagtäglich, was mein Investment wert ist. Im Private Equity Bereich ist es etwas schwieriger, um es einmal vorsichtig auszudrücken.
Weil wir in Public Markets, Börse, minütlich, sekündlich, Chef, einen Kurs gestellt bekommen für das, de facto, wofür wir investiert haben. Und das ist dort nicht der Fall. Das bedeutet, wir haben eine Kombination aus Vorhaltung von Kapital, von Liquidität, zur Verfügungstellung schrittweise dieser Liquidität dem Investor und dann im Grunde die Unbekanntheit der Bewertung, weil es findet eben nicht so eine Bewertung statt, wie wir es von den Public Markets kennen. Das alles ist ja doch nicht schlecht. Also nicht, dass wir uns das...
Absolut nicht. Absolut. Man muss sich nur dessen bewusst sein, wie das Ganze in der Regel abläuft und dass mein Kapital, jetzt sage ich mal, vom Grundsatz, nennen wir es einmal vom Grundsatz her, diese 10 Jahre gebunden ist. Also wenn ich als Investor dann an den Jo herantrete und sage, jetzt momentan zwickt's, könntest du bitte 15% meines Kapitals abschichten? Möglicherweise geht's, wahrscheinlich eher nicht. Und wenn, dann möglicherweise mit großen Abschlägen. Und da werde ich dann aufwachen und sage, oho, das war ja 100 wert. Dann sagst du mir berechtigterweise, wenn ich das von heute auf morgen verkaufen muss, ja, dann kriege ich nur 80 dafür.
Okay, das ist genau, ich glaube, dass das total wichtig ist, dass man das den Menschen einfach nochmal klar macht, weil Demokratisierung von Private Assets, von Private Equity beispielsweise, führt ja auch dazu, dass man das, ich sage jetzt mal, auch dem Kleinanleger, dem Retail-Anleger anbieten möchte. Und ich glaube, dass es einfach fair ist zu sagen, pass auf, das kann man natürlich tun, aber man investiert einen relativ langen Zeitraum in eine illiquide Anlageklasse. Das muss nichts Schlechtes sein, sagen wir nochmal ans Alternativobus.
Absolut.
Aber man muss es wissen. Und das führt dazu, dass man natürlich überlegen muss, ist das Geld, was ich eben zu dem Zeitpunkt auch wirklich für diesen langen Zeitraum nicht mehr benötige. Und wir hatten solche Beispiele schon, wo relativ viele Anleger zur gleichen Zeit aus einer relativ illiquiden Anlageklasse auskommen wollten. Und das war nicht so sonderlich, schön. Ja? Auch wenn Assets gegatet werden beispielsweise, was ja auch passieren kann, dass man einfach keine Verkäufe oder Verkaufswünsche mehr entgegennimmt, weil man sagt, hey, es ist so illiquide, ich komme einfach nicht raus. Weil es gibt natürlich eine Möglichkeit, über einen Zweitmarkt zu gehen. Diese Möglichkeit bietet aber nicht jeder an und noch dazu natürlich zu dramatischen Abschlägen.
Wollte gerade sagen, natürlich ist auch etwas zugegebenermaßen, was wir auch im Bereich der Rentenveranlagungen, der liquiden Rentenveranlagungen einsetzen, wo manche Investoren aus welchen Gründen immer dringend was verkaufen müssen. Da stellen wir auch die Liquidität zur Verfügung, aber natürlich mit entsprechenden Preisabschlägen, Rendite aufschlägen und auch nichts Unschönes, weil wir stellen einfach Liquidität zur Verfügung und diese Liquidität hat einen Preis. Auch etwas, was man im Bereich der Private Markets einfach wissen sollte. Und im Idealfall braucht man eben das Geld einfach genau wirklich nicht und wartet auf die Abschichtungen, nämlich genauso wie ich dir ja das Geld zur Verfügung gestellt habe, über die Jahre hinweg, wird dann über die Jahre hinweg entsprechendes Kapital wieder an mich refundiert. das kann innerhalb des in Aussicht gestellten Zeitraums stattfinden, muss aber nicht. Das heißt, die vereinbarten 10 Jahre können zum Beispiel um 2 Jahre verlängert werden, wenn eben der Ausstiegszeitpunkt schlecht ist, wenn du deine investierten Unternehmen einfach nicht zu einem gewünschten Preis dann wieder loswerden kannst. Also wie gesagt, die Schönheit ist vorhanden, aber man muss auch die Rückseite der Medaille betrachten und darüber reden. Ganz klar.
Das finde ich total wichtig, dass ihr das macht, auch im Rahmen des Kepler Research Centers, weil genau diese Fragestellungen werden da betrachtet, analysiert, besprochen und dann natürlich auch mit Ergebnissen ausgestattet, dass ihr eben eine bessere Einschätzung dieser Umstände bekommt, denn darum geht es. Und wir haben jetzt mal einen Teilaspekt mal rausgenommen, um beispielhaft zu sagen, was ihr da so macht und mit welchem Einsatz ihr das auch beobachtet. Ihr versucht immer beide Seiten der Medaille zu sehen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, in dem wir bleiben können. Und ihr macht das mit vielen anderen Fragestellungen auch. Wir haben jetzt dieses Beispiel mal gewählt, um den Menschen ein bisschen klarer zu machen, wie ihr da zusammenarbeitet. Und das im Kepler Research Center wird da alles Know-how, was greifbar für euch ist, zusammengebracht. Die Leute schlagen sich die Köpfe ein, Argumente werden hin und her gegeben, ausgetauscht, Erfahrungen eingebracht und dann die Wissenschaft noch befragt. Und im Endeffekt kommt dann was, gar keinen Fall was Schlechtes aus, sondern Erkenntnisgewinn und vielleicht auch eine andere Sichtweise an der einen oder anderen Stelle.
Und letztendlich, wenn ich unsere Performance-Ergebnisse beobachte, die sind im Schnitt gut. Nicht zu jedem Zeitpunkt, aber über die lange Frist wirklich sehr, sehr gut. Und weil du sagst, einander die Köpfe einschlagen, unter Anführungszeichen, das ist auch etwas, was wir uns wünschen, auch von unseren jungen Mitarbeitern. Es heißt nicht, dass die alten Erfahrenen die Weisheit mit dem sprichwörtlichen Löffel gefressen haben. Und in langjährigen Beziehungen, da kommt es dann zum Teil vor, wenn einer nur schnauft vom Partner, dann weiß der andere, oh weh, jetzt kommt das und das. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen möglichst objektive Diskussionen auf fachlicher Ebene. Und das schauen wir, dass wir dieses Klima fördern, sodass die jüngeren Leute fragen dürfen, die Älteren ihre Erfahrungen einbringen, aber dass auch die Älteren von den Erkenntnissen, die von der akademischen Ausbildung der Jüngeren kommen, dass die auch dort profitieren können im positiven Sinn. Und dieses, das ist wirklich ein Klima. Dieses Biotop wollen wir fördern, nutzen, dass es wächst.
Ich glaube, dass das total wichtig ist, um auch nicht betriebsblind zu werden. Das ist ein
wesentlicher Punkt.
Weil wir sind uns ja auch alle einig darüber, dass je länger man was erfolgreich macht, desto schwieriger wird es, andere Stimmen auch zu hören. Und das ist natürlich eine Plattform, die ihr da bietet, wo auch viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die Input liefern. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man diese Frische behält, auch dafür aufgeschlossen zu sein.
Ja.
Sehr gut, dann haben wir das Kepler Research Center besprochen. Ich finde es total wichtige Initiative, die ihr da startet oder die ihr da gestartet habt. Die Erkenntnisse wachsen und werden in eure Portfolios und in eure Anlageentscheidungen mit einfließen. Das ist gute Nachricht für die Anleger. Danke, dass du uns da ein bisschen abgeholt hast und das ein bisschen klar gemacht hast. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich noch eine Frage an dich, die eher persönlicher Natur ist. Mich würde natürlich interessieren, wie du dein Geld anlegst. Wie legt der Uli Krämer sein Geld an? Darfst du auch mal außerhalb von Kepler investieren oder kommt das für dich sowieso nicht in Frage?
Ich streue sehr breit. Natürlich viel, 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 viel Kepler. Aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der sich mit vielen Dingen auseinandersetzt. Meine Frau sagt immer, es ist Fluch und Segen. Und von daher grase ich hin und wieder auch in anderen Hinterhöfen und versuche mein Geld wirklich, wie man es lernt, sage ich mal, sehr breit zu streuen. in der Regel in global agierenden Investmentvehikeln mit Ausflügen in eher schmälere Assetklassen hinein, Einzeltitel, Aktien, zuletzt etwas erfolgreicher, muss ich sagen. Über lange Frist war das eher ein Minusgeschäft. Da vertraue ich lieber meinen eigenen Aktienmanagern. Also wie gesagt, sehr breit gestreut in viele Vehikel.
Das ist ja vorbildlich, Uli. Das ist auch durchaus etwas, was wir immer nur wieder sagen können. Legt euer Geld breit gestreut an. Vergesst die Aktienquote nicht, die relativ sportlich sein soll. Trotzdem breit und auch neugierig bleiben für andere Sachen, überhaupt gar keine Frage. Immer mal über den Tellerrand hinausschauen, das finde ich super. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, Uli. Das macht auch nicht jeder, das spricht für dich. Insofern ist unser Gespräch jetzt am Ende. Ich bedanke mich für deine Zeit und hoffe, dass wir viele gemeinsame Aktivitäten noch in Zukunft haben werden. Lass uns optimistisch bleiben für alles, was da kommt, dann glaube ich, bleiben die anderen das auch häufiger. Optimismus ist das, was am meisten gefragt ist aktuell.
Lieber Jo, herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die Einladung und ich hoffe noch auf viele Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten. Dankeschön.
Danke, Uli.
Eine Produktion von Faux Professionnel.